Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Wissenschaft DRS2, das Magazin für Naturwissenschaft, Medizin und Technik. Am Mikrofon ist Odette Frey. Heute erfahren wir mehr über die dunkle Seite eines nahen Verwandten, des Schimpansen. Dann werden wir für einmal ganz kulturgeschichtlich und fragen uns, woher kommt eigentlich der Begriff der Nachhaltigkeit? Und im letzten Teil der Sendung geht es dann ganz praktisch um die Nachhaltigkeit, nämlich die Nachhaltigkeit von Palmölplantagen in Asien. Wie sich diese verbessern ließe, das hat unser Reporter in Malaysia erfahren. Doch zuerst zu den Schimpansen. Mit ihren braunen, warmen Augen sehen sie eigentlich sehr nett aus, die Menschenaffen, mit denen wir so nah verwandt sind. Doch Schimpansen gehören tatsächlich zu den eher aggressiven Primaten. Sie führen sogar eine Art Krieg gegen Artgenossen. Vermutet hat man das schon lange, aber jetzt konnten Forscher in Uganda es zum ersten Mal zweifelsfrei dokumentieren. Und sie haben dabei herausgefunden, was die Tiere antreibt. Sie wollen nämlich das Territorium ihrer Gegner erobern. Patrick Tschudin berichtet.
Silvia Amsler hat im Kibale-Nationalpark im Westen Ugandas beobachtet, wie die Überfälle vor sich gehen.
It's a very disturbing thing to watch. It's a very brutal attack.
Brutal und verstörend sei es, zu sehen, wie die jungen Schimpansenmännchen gut organisiert, wie in einer Gang, das Grenzgebiet zu ihren Nachbarn durchschleichen, sich an diese heranpirschen und, wenn sie ein einzelnes Tier antreffen, es in tödlicher Absicht angreifen. Bevorzugt ein Männchen oder ein Muttertier mit Baby.
They usually will kill adult males if they are able to, and they will try to separate the infants from the mothers and kill the infant.
Mit Füßen, Händen und Zähnen traktieren sie die einzelnen Männchen und die den Müttern entrissenen Babys, bis diese tot sind. Waffen kommen kaum zum Einsatz. Und wenn, dann nicht gezielt.
Very rarely, I think maybe once or twice we've seen maybe somebody will grab a stick or a stone or something like that, but I think that's more just in the general excitement and the display behavior that they're engaged in.
Ab und zu sind auch Weibchen in der angreifenden Gruppe. Sie beteiligen sich aber nicht direkt am Gemetzel. Silvia Amsler und ihre Forscherkollegen nennen diese Weibchen Cheerleader im Hintergrund.
We call them sometimes cheerleaders in the background. They are hooting and watching.
Und feuern die Männchen an. Dass Schimpansen Artgenossen angreifen und umbringen, das war bisher eher anekdotisch bekannt. Silvia Amsler und ihre Mitforscher sind jetzt die Ersten, die dieses Verhalten über längere Zeit bei derselben Gruppe wiederholt beobachtet haben. Und darum glauben sie auch zu erkennen, worum es dabei geht, um Territoriumsgewinn.
The main finding of our study, of course, is that they killed a lot of individuals in one area and then subsequently expanded their territory into that area.
Die Schimpansenforscherin Silvia Amsler. Alles in allem könnte man versucht sein, dieses brutale Verhalten mit menschlichen Maßstäben zu messen. Karel van Schaik, Menschenaffenforscher an der Universität Zürich, kann diesen Schluss nachvollziehen.
Es ist fast unvermeidlich, dass wir das machen. Wenn es um Ameisen ginge, würde man sagen, oh, interessant, ja, schau mal. Wenn es sich um Schimpansen handelt, denken alle Leute sofort, au, oh, das ist peinlich, das sieht aus wie wir. Und da könnte es sogar so sein, natürlich, dass es da um genetisch verankerte Ähnlichkeiten geht.
Aber das Verhalten unserer Verwandten, der Schimpansen, ist noch lange kein Argument für jene, die damit menschliche Aggression und menschliche Kriege entschuldigen wollen. Vielleicht mit dem Argument, das sei halt die menschliche Natur. Denn auch wenn wir vielleicht Teile des aggressiven Schimpansenverhaltens in unseren Genen tragen,
das muss nicht bedeuten, dass deshalb dieses Verhalten unvermeidlich ist, erstens. Zweitens, auch wenn schon, man ist immer verantwortlich für seine Handlungen. Und eine Erklärung ist vielleicht, dass da genetische Faktoren eine Rolle spielen, aber eine Erklärung ist nicht eine Entschuldigung und eine Rechtfertigung. Da müssen Sie vielleicht mit den Philosophen reden, aber das ist natürlich ganz klar.
Und vor allem, wir haben auch friedlichere Vorfahren und Verwandte als die Schimpansen, weiß Karel van Schaik von der Universität Zürich. Nämlich den Australopithecus und unter den Menschenaffen die Bonobos.
Die sind nämlich gleich verwandt mit uns. Und diese Bonobos machen nichts in diese Richtung. Aber ein anderer Einwand ist eigentlich viel kräftiger. Und das ist, dass in der Zeit, dass wir Australopitheken waren, also diese aufrechtgehende Frühmenschen, dass da wahrscheinlich kein Krieg gegeben hat, weil da waren die Männchen zweimal so groß wie die Weibchen. Und das deutet eher darauf hin, dass sie irgendwie wie in gorillaartigen Gesellschaften gelebt haben, die zwar nicht nett sind zu den Nachbarn, aber nicht diese männliche Kriegsgruppen bilden, um den Nachbarn zu verfolgen und umzubringen.
Wie es eben die Schimpansen tun.
Ein Beitrag von Patrick Tschudin. Als nachhaltig wird heute ja vieles bezeichnet, von der Diät bis zur Kapitalrendite. Ja, in der Schweiz weihte man sogar schon die nachhaltigste Autobahn aller Zeiten ein, die A4 im Knonauer Amt. Nachhaltigkeit ist aber mehr als nur ein Modewort. Der Begriff wurzelt tatsächlich tief in unserer Kultur und kann in Krisenzeiten eine klärende Kraft entfalten. Das sagt der Publizist Ulrich Grober, der die Kulturgeschichte der Nachhaltigkeit erforscht hat. Mit ihm hat Felix Schneider gesprochen.
Für Ulrich Grober ist die Kulturgeschichte der Nachhaltigkeit eine Möglichkeit, sich unabhängig zu machen von der inflationären Verwendung des Wortes in Politik, Medien und Reklame. Er sucht nach den historischen, heute noch wirksamen Inhalten des Begriffs. Auf seiner Zeitreise begegnete er zum Beispiel Joachim Heinrich Campe, Zeitgenosse Goethes, Lehrer Humboldts.
Und er hat in seinem Wörterbuch Nachhalt definiert als das, woran wir uns halten können, wenn alles andere nicht mehr hält. Und hier taucht Nachhaltigkeit vor 200 Jahren als Gegenbegriff zu Kollaps auf.
Wir sprechen heute vom Kollaps der Ökosysteme, des Finanzsystems, der Gemeinwesen. Nachhaltigkeit ist der Gegenbegriff, der Strukturen und Verfahren bezeichnet, die wir brauchen, um überleben zu können. Der Begriff enthält ein religiöses Erbe. Wo das Wort nachhaltig gebraucht wird, da soll, wie wir heute noch sagen, die Schöpfung bewahrt werden. In der mittelalterlichen Providentia-Lehre gab es die Vorstellung, Gott habe die Welt nicht nur geschaffen, sondern er sorge auch für ihren Fortbestand.
In diesem Gebäude gab es solche Begrifflichkeiten wie Conservatio, Bewahrung, dann im Englischen Conservation, im Französischen Conservation. Das war ein Zentralbegriff dieser Providentia-Theologie, die Bewahrung der Schöpfung durch die Gubernatio Gottes.
Franz von Assisi besingt in seinem Lob der Schöpfung Bruder Sonne und Schwester Mond, Bruder Feuer und Schwester Wasser, geschwisterliche Beziehungen mit der Biosphäre.
Gelobt seist du, mein Herr, durch Bruder Wind und durch Luft und Wolken und heiteren Himmel und jegliches Wetter, durch das du deinen Geschöpfen den Unterhalt gibst. Per lo quale alle tue creature dai sustentamento.
Sustentamento, was uns Halt gibt, wurde im Englischen Sustainability, Nachhaltigkeit. Nun glaubt heute allerdings kaum ein Mensch noch an die Providentia-Lehre.
Ja, die Zeit geriet aus den Fugen, ja, sagt Shakespeare um 1600. Und das war der Punkt in der Kulturgeschichte, wo auch diese Providentia-Lehre zusammengebrochen ist. Aber die Aufgabe, nämlich die Schöpfung zu bewahren, blieb ja. Und die Frühaufklärung hat sich um die Conservatio sui, also um die Selbsterhaltung, gekümmert. Und in diesem Zusammenhang ist aus den Trümmern dieser theologischen Lehre, und das ist meine Entdeckung vielleicht sogar, das Gerüst des Nachhaltigkeitsdiskurses erstanden.
Der Mensch erbt Gottes Aufgabe, die Schöpfung zu bewahren. Descartes machte den Menschen zum Herrn und Meister der Natur. Spinoza dagegen betrachtete die Natur als etwas Göttliches und Unverfügbares. In der Denktradition von Descartes stand die Forstwirtschaft. Und in der Forstwirtschaft wurde mit großem Aufwand der Begriff der Nachhaltigkeit entwickelt.
Der Begriff ist ein Kind der Krise. Immer, in jedem Stadium seiner Entwicklung. Und um 1700 gab es eine tiefgreifende Krise des Ökosystems Wald. Man befürchtete und prognostizierte eine baldige Entwaldung unserer europäischen, mitteleuropäischen Gebiete. Und das war ein Gespenst, das umging in ganz Europa. Das wäre wirklich ein Zusammenbruch der Ökonomie auch gewesen. Das Holz war nicht nur Baumaterial, sondern auch Energiequelle.
Um die Energieressource Holz über Generationen zu erhalten, wurden die Wälder planmäßig vermessen, statistisch erfasst, parzelliert. Nachhaltig sollte die Nutzung der Wälder sein. So entstand der künstliche Wald, die Monokultur. Erstmals definierte man auch bestimmte Pflanzen und Tiere als Schädlinge.
Aus dem Mosaik des frei gewachsenen Waldes wurde das Schachbrett des Forstes. Man hat also tatsächlich, um Nachhaltigkeit zu etablieren, in gewisser Weise die Natur vergewaltigt.
Und das war, auch unter ökonomischen Gesichtspunkten, nicht nachhaltig. Goethe, Schiller, Herder, der Weimarer Think Tank erweiterte den Nachhaltigkeitsbegriff um die ökologische Dimension und verknüpfte ihn mit dem Humanismus. Nur was ökonomisch, ökologisch und sozial dauerhaft war, konnte nachhaltig heißen. Das war zukunftsträchtig, denn die Versöhnung von Ökonomie, Ökologie und Gerechtigkeit sollte zur fundamentalen Herausforderung des 20. Jahrhunderts werden. Gegen die ruinöse Vorstellung von der nachholenden Entwicklung, der Ausbreitung westlicher Zivilisation über die ganze Welt, steht heute der Begriff der nachhaltigen Entwicklung.
Er verknüpft wieder neu diese Dimension von Bewahrung der Schöpfung mit dem Konzept der Humanität, und zwar der Gerechtigkeit zwischen Nord und Süd. Es geht zum einen um die Reduzierung unseres Eingriffs in die Natur, aber gleichzeitig darf diese Reduktion nicht zum Absturz in die Verelendung, in das Hässliche, in das Chaos führen. Wir müssen festhalten, glaube ich, an dem Konzept der Lebensqualität. Und Lebensqualität heißt, eben die immateriellen Seiten des Wohlstandes zu entwickeln. Entwicklung in diesem Sinne heißt tatsächlich, den Fokus richten auf eine für alle zugängliche Lebensqualität.
Der Publizist Ulrich Grober in einem Beitrag von Felix Schneider. Ulrich Grober hat seine Kulturgeschichte der Nachhaltigkeit auch als Buch veröffentlicht. Es heißt »Die Entdeckung der Nachhaltigkeit – Kulturgeschichte eines Begriffs«. Erschienen ist es im Verlag Antje Kunstmann, München. Und jetzt zu meinem Kollegen Pascal Bieber, der bei mir im Studio ist, mit weiteren Meldungen aus der Wissenschaft. Pascal Bieber, sind Sie eigentlich ein eher aggressiver Mensch?
Nun, das müssten Sie eigentlich meiner Stimme anhören. Forscher haben nämlich herausgefunden, dass Menschen sehr gut sind darin, aus der Stimme von Männern herauszufiltern, wie aggressiv diese sind, wie kräftig oder sogar wie groß ihr Brust- oder Bizepsumfang ist. All das nur aufgrund der Stimme der Männer. Nur aufgrund der Stimme fällt auch die Schätzung recht genau aus der Anzahl Schlägereien, die ein Mann in den letzten Jahren hat. Und das offensichtlich kulturenübergreifend. Bolivianische Tsunami-Indianer schätzen eigene Männerstimmen in etwa gleich gut wie die US-amerikanischer oder rumänischer Studenten. Ich hatte übrigens keine Schlägereien in den letzten Jahren, nur um das klarzustellen, auch wenn Sie jetzt etwas anderes zu hören meinen.
Was ist es denn, was eine Stimme so verräterisch macht?
Das bleibt das große Rätsel, denn die Körperkraft und Aggressivität hängt weder mit einer tiefen Stimmlage noch mit mehr Energie in der Stimme zusammen. Und auch die Option, dass kräftige Männer absichtlich anders reden, weil sie sich stark fühlen, die konnte auch ausgeschlossen werden. Offensichtlich hat das menschliche Gehör sich in der Evolution so entwickelt, dass es sehr feine, momentan noch nicht physikalisch erfassbare Nuancen in der männlichen Stimme erkennt. Immerhin war es in der Vergangenheit und es ist es vielleicht heute noch manchmal überlebenswichtig, das physische Aggressionspotenzial seines vornehmlich männlichen Gegenübers schnell einschätzen zu können. Und das notabene völlig unbewusst.
Also unser Unbewusstes ist offensichtlich im Moment wenigstens noch schlauer als die Wissenschaft. Bleiben wir mal bei dem schlauen Unbewussten. Das spielt uns ja auch gern hin und wieder einen Streich, zum Beispiel im Zusammenhang mit dem Tastsinn anscheinend, Pascal Bieber.
Ja, eine gerade im Fachblatt Science veröffentlichte Studie zeigt, unsere körperlichen Erfahrungen mit der Welt wirken sich auf eine sehr direkte Art und Weise auf unsere Psyche aus. Wenn wir zum Beispiel während eines Verhandlungsgesprächs auf einem harten Holzstuhl sitzen, dann verhandeln wir auch viel härter, als wenn wir auf einem Sofa sitzen. Das haben Experimente der amerikanischen Forscher ergeben. In einem anderen Experiment mussten die Versuchsteilnehmer jeweils ein Gegenüber bewerten. Hatten sie dabei einen dicken, schweren Notizblock in der Hand, um ihre Notizen zu machen, dann bewerteten sie das Gegenüber als viel seriöser, als wenn sie einen leichten Schreibblock in der Hand hielten. Gewicht macht also seriöser, auch wenn das Gewicht mit dem Gegenüber rein gar nichts zu tun hat. Schwere oder eben harte Tasterfahrungen beeinflussen uns also unbewusst maßgeblich in davon gänzlich unabhängigen Aufgaben.
Was steckt da dahinter? Warum besteht dieser Zusammenhang? Gibt es da irgendeine These der Forscher?
Ja, das sei so, mutmaßen die Forscher, weil wir als Neugeborene als erstes eben Tasterfahrungen machen, noch viel bevor wir überhaupt sprachliche Konzepte verstehen lernen. Und deshalb bleibt es auch so wichtig, auch später im Leben. Und deshalb mache die metaphorische Sprechweise von harten Verhandlungen oder gewichtigen Angelegenheiten eben auch Sinn. Und das führt als Nebeneffekt offensichtlich eben auch dazu, dass im Sofa sitzen weniger hart im Verhandeln macht.
Im weichen Sofa, da sitzen ja zurzeit viele und schauen sich harte Fußballspiele an. Der Fußball, der beschäftigt ja auch die Wissenschaft pünktlich zur WM. Was hat denn die Wissenschaft zum Fußball beizutragen?
Ja, jetzt haben Forscher ein Computerprogramm entwickelt, das auf objektiver Basis bewerten soll, ob eine Mannschaft, eine Fußballmannschaft, verdient oder unverdient gewonnen hat. Und zwar haben Forscher ihr Programm mit Daten der Fußball-Europameisterschaft 2008 gefüttert, mit der Passgenauigkeit und Treffsicherheit einzelner Spieler, aber auch mit der Anzahl Pässe und so weiter. Daraus rechnet nun das Programm anhand einer komplizierten Gleichung aus, wer der Beste ist. Und siehe da, das Programm spuckte Spanien als bestes Team aus und Xavi Hernandez als besten Spieler. Nun kann man sich natürlich fragen, was das soll, ein Programm, das den Sieger als Sieger herausspuckt und das auch erst noch hinterher. Aber die Wissenschaftler sind damit völlig zufrieden und werden das als Beweis, dass ihr Programm funktioniert. Und im Einzelfall würde es eben von Schiedsrichterfehlern und ungerechtfertigten roten Karten abstrahieren können. Und das ganz ohne trübende Emotionen, mit reiner Rechenleistung.
Eine interessante wissenschaftliche Arbeit, aber ob das jetzt den Spaß am Fußballschauen erhöht, naja, ich weiß nicht. Pascal Bieber, vielen Dank für diese Meldungen. Sie hören Wissenschaft RS2, Ihr wöchentliches Hörfenster in die Welt der Forschung. Es muss nicht immer Butter sein. Ein Stück Brot, so richtig dick mit Margarine bestrichen, das schmeckt doch ganz gut. Aber das schlechte Gewissen, das ist womöglich mit. Denn in Margarine und auch in anderen Lebensmitteln sowie in Kosmetika und Waschmitteln kann Palmöl drinstecken. 40 Millionen Tonnen Palmöl verbraucht die Menschheit jährlich. Und vor dem Hintergrund auch des jüngsten Biospritbooms explodiert die Nachfrage geradezu. Doch der Lieferant dieses Öls, die Ölpalme, ist umstritten wie kaum eine andere Nutzpflanze weltweit. Denn immer mehr Regenwald wird vernichtet, um Platz zu machen für öde Monokulturen aus Ölpalmen. Ist dennoch eine nachhaltige Produktion von Palmöl möglich? Das fragt Thomas Kruchem, unser Reporter.
Das Insekt, das die Papua vom Stamm der Diget Winana nennen, macht einen Heidenlärm in einem Wald, in dem, soweit das Auge reicht, nur eine Sorte Bäume steht. Ölpalmen mit ihren orangefarbenen Fruchttrauben. Diese Palmölplantage bei Abipura auf West-Papua legten indonesische Unternehmer in den 80er Jahren an. Kurz zuvor waren unter Militäraufsicht der Wald hier gerodet, als Halbnomaden dort lebende Diget enteignet und malaiische Immigranten angesiedelt worden. Die enteigneten Diget versuchen bis heute, ihre traditionelle Lebensweise beizubehalten, berichtet Bauer Paul Okiambe.
Unsere Gärten für Sago-Palmen und Gemüse haben wir jetzt weit weg von hier, jenseits des Tani-Flusses. Diesen Fluss müssen wir auch überqueren, um Brennholz und Früchte zu sammeln, 20 Kilometer von unserem Dorf entfernt. Hier, um unser Dorf herum, ist gar nichts mehr möglich.
Szenenwechsel. Auf einer Plantage im Nachbarland Malaysia hiefen der Bauer Zaid Mohideen und seine Söhne schwere Palmöltrauben auf die Ladefläche ihres Pickup. Mit seinem Leben ist Zaid zufrieden.
Seit 5 Jahren habe ich einen Vertrag mit dem halbstaatlichen Landwirtschaftsunternehmen Felda. Die haben mir 10 Hektar Land für den Anbau von Ölpalmen zur Verfügung gestellt. Die Firma gab mir das richtige Saatgut. Sie versorgt mich bis heute mit Dünger- und Pflanzenschutzmitteln und wenn ich mal nicht weiter weiß, kommt ein Berater. Mit 2 meiner Söhne und 2 Hilfskräften bewirtschafte ich jetzt das Feld und lebe nicht schlecht davon. Auf meinen 3 Hektar eigenem Land hier in der Nähe baut jetzt mein Bruder Mais und Reis an.
Mampaga Satu heißt die Pflanzung 70 Kilometer außerhalb Kuala Lumpurs. Den Regenwald hier holzten schon die britischen Kolonialherren ab. Es folgten Kautschukplantagen, dann wurde die Anlage unter 400 Palmölbauern aufgeteilt. Die Ölpalme ist die vielleicht umstrittenste und zugleich auch eine der effizientesten Nutzpflanzen der Welt. Bis zu 10 Tonnen Öl jährlich pro Hektar liefert die Palme. Raps mit vielleicht 2 Tonnen und Soja mit gerade 400 Kilogramm können da nicht mithalten. Das Vitamin E und carotinreiche Palmöl ist Bestandteil zahlloser Nahrungsmittel, Kosmetika sowie neuerdings auch Kunststoffe. Die Nachfrage wächst rasant, freut sich Yusuf Basiron, Chef des malaysischen Produzentenverbandes MPOC.
Die Palm oil market is going to be driven by the food industry because
den Palmölmarkt wird auch künftig vor allem die Nahrungsmittelindustrie bestimmen. Die Weltbevölkerung steigt weiter und die Versorgung der Menschen mit Speiseöl hinkt immer mehr nach. Deshalb werden sich Palmöl-Nachfrage und Preise auch weiter erhöhen. Schon heute sind ja die meisten Länder Nettoimporteure von Ölen und Fetten, unter ihnen die EU-Länder und die USA.
US is just beginning to be net importer.
Den Palmölmarkt teilen sich zu 85% Malaysia und Indonesien, die die Produktion in den letzten Jahrzehnten massiv erhöht haben. Der Boom der Ölpalme jedoch ging zu einem großen Teil auf Kosten des südostasiatischen Regenwalds, klagt Corinna Hölzel von Greenpeace. Tatsächlich wurden in den letzten Jahrzehnten mehrere Millionen Hektar Regenwald in Malaysia wie Indonesien abgeholzt und der Wald durch Palmölmonokulturen ersetzt. Den so verursachten Schaden für Klima und Artenvielfalt verschärft die anschließende Trockenlegung der Waldböden, die häufig aus sogenannten Torfsümpfen bestehen.
Diese Böden werden halt trockengelegt, um diese Ölpalme oder dort eben auch Akazie für die Papier- und Zellstoffgewinnung anzubauen. Dadurch, dass die Ölpalme und auch die Akazie keine Pflanze ist, die auf so einem nassen Torfboden stehen kann, deswegen werden riesige Drainagekanäle in diese Torfwälder gezogen.
Was die Böden biologisch verarmen lässt und gewaltige Mengen an klimaschädlichem Kohlendioxid freisetzt. Wir Malaysia roden heute keinen Primärwald für den Anbau von Palmöl, sagt Yusuf Basiron. Wir haben aus unseren Fehlern in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts gelernt. In der Tat bestätigen auch Umweltschützer wie Martina Fleckenstein vom WWF, dass die Malaysier ihren Wald weit besser behandeln als die Indonesier.
Die beiden Länder unterscheiden sich gravierend. Einmal sind die Landnutzungsrechte oder die Landrechte klarer geregelt in Malaysia denn in Indonesien. Und illegale Rodungen in Malaysia finden aus unserer Wahrnehmung nur noch begrenzt statt.
Engmaschig reglementiert ist in Malaysia auch die Palmölproduktion. Die Aufsichtsbehörde MPOB verbietet zum Beispiel jedes Verbrennen von Palmölabfällen, abgeschnittene Palmwedel, gerodete Bäume, unbrauchbare Früchte, alles wird als organischer Dünger genutzt, um den Humusgehalt des Bodens zu erhalten. Auch bei der Schädlingsbekämpfung will Malaysia Musterknabe sein. Pilzbefall von Palmen wird durch das Ausschneiden befallener Teile behandelt. Auf die von Ölpalmen wie magisch angezogenen Ratten werden Schleiereulen angesetzt, für die man Nistboxen aufstellt. Nur für besonders rabiate Insekten schwingt man auch die chemische Keule.
Die erwachsenen Rhinozeroskäfer gehen in die Krone der Ölpalme und ernähren sich dort von den Blattspitzen, was auf Dauer tödlich ist für die Palme. Um sie zu schützen, müssen wir dem Käfer seine Brutstätten nehmen. Das sind vor allem tote Palmstämme. Die besprühen wir mit biologisch abbaubaren Insektiziden und zerkleinern sie, damit sich möglichst wenige Käfer dort einnisten.
Um die nachhaltige Produktion von Palmöl zu fördern, haben der WWF und die Palmölindustrie 2004 einen sogenannten runden Tisch für nachhaltig produziertes Palmöl gegründet, den RSPO. Der RSPO erteilt Palmölproduzenten ein Zertifikat. Wenn sie Primärwälder und andere ökologisch wertvolle Landschaften nicht antasten, wenn sie Anliegen von Waldbewohnern respektieren und ihre Arbeiter ordentlich versorgen. Noch allerdings steht die Zertifizierung von Palmöl ganz am Anfang. Erst 5% der Palmölproduktion, Öl zumeist aus Malaysia, sind zertifiziert. Manche indonesische Großunternehmen andererseits treten nur aus Imagegründen dem RSPO bei, unterwerfen sich aber nicht der Zertifizierungsprozedur. Solche Probleme sehen auch die Initiatoren des Runden Tisches, sagt WWF-Mitarbeiterin Martina Fleckenstein.
Der RSPO hat natürlich Hausaufgaben zu machen, das sehen wir als WWF genauso. Eine der Hausaufgaben ist es, ein Treibhausgasreduktionsziel in die Kriterien mit aufzunehmen. Und eine zweite Hausaufgabe ist es, ein klares Kriterium zu entwickeln für den Ausschluss von der Nutzung von Torfwald und Torfländern.
Wichtige Anliegen. Wichtiger jedoch, da sind sich die Umweltschützer einig, ist das Verhalten von Regierungen und Konsumenten in den Industrieländern. Nur wenn sie langfristig darauf bestehen, dass alle potenziell problematischen Agrarprodukte glaubwürdige Ökozertifikate tragen, nur dann sind die Produzenten wirklich motiviert, nachhaltig zu wirtschaften.
Auf dem Weg zum nachhaltigen Palmöl. Das war eine Reportage von Thomas Kruchem. Und soweit Wissenschaft DRS 2. Ab der nächsten Ausgabe beginnt unsere Sommerserie. Eine Serie, in der ausschließlich Laienforscher zu Wort kommen werden. Leute, die aus purer Begeisterung in ihrer Freizeit der offiziellen Wissenschaft unter die Arme greifen. Zum Beispiel Rico Stecher.
Je länger man sucht, dann findet man das und das und das noch dazu. Und plötzlich merkt man, hey, die küssen Schichten, da hat es nicht nur Muscheln drin und Korallen, sondern da hat es noch Knöchel von Saurier drin und Zähne von Saurier und Panzerfragmente und so weiter. Da hat es noch viel mehr drin.
Fossiliensucher, Fledermauskennerin oder Schneckenexperte. Sie alle lernen Sie über den Sommer bei uns kennen. Wie immer am Samstag um 20:20 und am Sonntag um 19:30 auf DRS 2. Redaktion und Moderation dieser Sendung, Odette Frey.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.